schon gesagt, wir wollen heute, eigentlich ist morgen Vatertag, aber wir machen doppelt. Wir verdoppeln, oder? Heute auch feiern wir Vatertag. Wir wollen, es hat geheißen, die Väter ehren. Und wir wollen vor allem den ehren, von dem alle Vaterschaft ausgeht, sagt das Wort Gottes, die Bibel, unser Vater im Himmel. Lasst uns echt ein bisschen Zeit nehmen, oder? Lasst uns schauen auf den Vater der Väter. Seid ihr mit mir? Amen. Machen wir das. Weil, ich glaube, es ist deswegen so wichtig, wir sagen ja, wir sind Kinder Gottes, als die, die wir errettet sind durch Jesus, neu geboren sind, seine Kinder sind. Wenn du einen schlechten Vater hast, ja, dann wird eigentlich Sohnschaft ist eigentlich dann nicht wirklich was Positives, oder? Wenn du einen Vater gehabt hast, der viel versäumt hat, dann ist für die Sohnschaft nicht was, wo du irgendwie Gutes damit verbindest, oder? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir sicher sein können, dass unser Vater im Himmel wirklich ein guter Vater ist. Weil sonst ist Sohnschaft, Kindschaft, sein Kind zu sein, nichts Erstrebenswertes, oder? Stimmt sie da überein mit mir?
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist es gut, wenn wir echt einfach, weil Vaterschaft bestimmt Kindschaft, bestimmt Sohnschaft. Ja? Was du für einen Vater hast, bestimmt. Und ich hab 7 Jahre lang habe ich gearbeitet in der Fremdunterbringung, also in der Betreuung von Jugendlichen, die in einer Heimgruppe gelebt haben, weil sie keine gesunde Familie gehabt haben. Und die meisten von denen haben ganz, ganz, ganz in einem geringen Ausmaß gute Vaterschaft und Mutterschaft erlebt. Und ich weiß, was das bedeutet für diese Kinder, ja? Was die dann für Voraussetzungen haben, ja? Wie schlecht um ihre Identität bestellt ist und so weiter. Deswegen, es ist wichtig, dass wir den Vater kennen und wissen, ob er denn wirklich gut ist. Amen? Wie können wir den Vater wirklich erkennen? Also, der Vater, er ladet uns ein, kommt und seht und schmeckt meine Freundlichkeit, meine Güte. Wie geht denn das? Ja? Ich glaube, es gibt viele, viele Dinge, wie wir wirklich sehen können, wie der Vater ist. Es ist einerseits das, einfach das, wenn wir das große Bild anschauen, einfach wie handelt Gott mit uns als Menschen. Es ist das, wenn wir lesen, hören, was er selber in seinem Wort oder einfach direkt über sich zu uns sagt. Ja? Und interessant ist, Jesus, wir können den Vater kennen, wenn wir Jesus anschauen. Ja? Der Philippus, Johannes 14, geht zu Jesus und sagt zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und die Antwort von Jesus, oh Mann, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie sagst du denn, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Ja? Wenn wir Jesus, also Jesus ist die ultimative Offenbarung über den Vater. Wir dürfen davon ausgehen, dass einfach auch, dass wirklich die Offenbarung über Gottes Wesen über die Zeit zugenommen hat. Und Jesus ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, Gott will, dass wir ihn wirklich erkennen, wie er ist. Dass der Vater will, dass wir ihn sehen, wie er wirklich ist. Und natürlich, wie wir Gott nur erkennen können, ist einfach, indem wir horchen, was Menschen sagen, die den Vater kennen. Ja? Indem wir hören, wenn wir die Geschichten lesen von den Leuten, die mit dem Vater unterwegs waren. Und das Beste ist natürlich, wenn wir selber erleben, wie der Vater ist. Amen? Ich möchte mit euch einfach so ein bisschen ganz so schnell, weil wir haben nicht viel Zeit und es ist schwierig eigentlich. Ja? Also eigentlich könnte man jetzt sagen, wir machen jetzt eine Woche Seminar über Gott den Vater. Oder? Aber lasst uns einfach zügig einfach so ein bisschen ein breites Bild einfach ein bisschen das Fassen, wie Gott ist, wie der Vater ist. Ne? Und wir schauen vielleicht kurz einfach so wirklich das ganze Bild an. Fangen wir ganz vorne an. Ja? Gott schuf den Mensch, also Gott schuf die Welt, Gott schuf den... Fangen wir vorher an. Das Erste, das, was Gott auszeichnet, ist, er hat entschieden, also Gott war eigentlich gesättigt in der Gemeinschaft, in der Dreieinigkeit. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist, wir wissen, der Sohn war schon von Beginn an. Wir lesen schon in der Schöpfung, wie sie zusammengearbeitet haben. Ja? Und Jesus hat oft, Gott hat oft, der Vater hat offensichtlich eine Sehnsucht gehabt, diese Herrlichkeit zu teilen. Ja? Und er hat den Menschen geschaffen, um mit ihm Beziehung zu haben. Es ist wichtig, dass wir wissen, Gott, der Vater, er ist auf Beziehung aus, er ist auf Gemeinschaft mit uns aus. Wir lesen sogar, er eifert, Gottes Geist eifert nach uns, nach dem mit uns zu connecten. Und was ich dann sehr interessant finde, ist wichtig, dass wir es gleich sehen am Anfang an. Was macht Gott, der Vater? Er macht uns als Menschen und er macht uns einen wunderbaren Garten. Was stellt er in die Mitte? Er stellt zwei Bäume hinein. Ja? Den Baum des Lebens, was er zuerst von dem, das ist das, was euch Leben bringt. Ja? Und interessant, ja, wer von euch Eltern wird es so machen? Gott hat es so gemacht. Er stellt daneben den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir wissen das, wie das weitergegangen ist. Gott sagt da zum Menschen, das ist der Baum, den empfehle ich euch nicht. Ja? Das ist der, der euch schlussendlich den Tod bringt. Ja? Und es ist eigentlich interessant, oder? Es zeigt eigentlich, wie sehr Gott Freiheit liebt. Wie sehr der Vater, er hätte ja auch können, oder? Er hätte können das so machen, dass der irgendwo ganz weit weg ist oder ganz gut versteckt ist, dieser Baum der Erkenntnis. Oder? Würden wir das machen jetzt als Eltern? Also es fordert uns schon ein bisschen heraus. Also es ist vielleicht nicht so, das ist nicht unsere erste, ich denke, das ist nicht meine erste Idee als Papa, dass ich sage, ich stelle das wirklich mitten in den Garten rein. Aber wir merken, wie wichtig Freiheit, dass wir, das sei gegenüber, das er geschaffen hat, wählen kann. Und diese Wahl war, geht es mit mir oder geht es ohne mich? Und schlussendlich auch gegen mich. Der Mensch, wir als Mensch haben gewählt, wir haben die Freiheit bekommen und wir haben gewählt die Feindschaft gegen Gott. Ja, ohne Gott. Und wichtig ist aber auch, dass wir wissen, Jesus liebt, also der Vater, er liebt uns bedingungslos. Ja? Er kämpft für diese. Er sagt dann einfach, okay, habt ihr euch entschieden? Habt ihr euch gesagt? Ist so. Ja? Pech gehabt. Müsst damit leben. Sondern er kämpft wirklich für uns, um uns. Mit jeder Faser, mit allem, was er hat. Er war wirklich bereit, alles zu geben. Ja? Er war bereit, seinen Sohn zu geben. Ja? Für uns. Ja? Wir haben das bekommen, was wir verdient haben eigentlich, ja, mit dem, dass wir gesagt haben, wir wollen ohne die, wir wollen gegen die, wir brauchen die nicht. Ja. Und, aber der Vater hat so ein großes Herz, so einen großen Eifer nach uns, dass er sagt, ich bin bereit, alles zu geben, ja, damit ich euch wiederherstellen kann. Und das ist das, was gewaltig ist, wenn man wirklich dieses, ist wichtig, dass wir dieses große Bild einfach sehen, dass wir sehen, Gott hat uns in Freiheit positioniert. Ein anderes, was ganz interessant ist, dass er, also was diese Freiheit impliziert, ist, dass der Vater, er hat einmal gesagt, ich vertraue dir. Er hat uns erstens, uns Menschen hat er anvertraut, zu herrschen. Er hat gesagt, ich gebe euch den Schlüssel und die Verantwortung, über die Schöpfung zu herrschen. Ja? Und er hat gewusst, oder, wie es ausgeht. Und trotzdem hat er gesagt, ich will, es ist mir wichtig, ich möchte euch vertrauen. Ja? Ich gebe euch den Schlüssel. Ja? Wir waren leider ein bisschen sorglos, wir haben gesagt, weg damit. Wir haben, seitdem ist der Satan, wird bezeichnet als der Fürst dieser Welt, der diesen Schlüssel, dem wir diesen Schlüssel übergeben haben eigentlich. Ja? Und die Sünde haben regieren lassen, Zerstörung haben regieren lassen, Trennung haben regieren lassen und so weiter und so fort. Und durch Jesus sind wir wiederhergestellt. Durch Jesus sind wir quasi erlöst von diesem Fluch, dass wir unter dieser Herrschaft der Sünde, wo einfach gar keine Freiheit mehr ist, raus erkauft sind wieder. Amen? Das ist gut, oder? Durch diese Errettung, durch Jesus, ja, sind wir wiederhergestellt in unsere Position der Freiheit. Vielleicht können wir kurz die Folie. Es ist wichtig, dass wir so einfach ein bisschen so den grundlegenden Wesenszug, einfach wie Gott mit uns handelt als Mensch, einfach wenn wir das, wenn das präsent ist, wenn wir an den Vater denken. Es ist wichtig, dass wir wissen, er liebt Freiheit. Ja? Es ist wichtig, dass wir wissen, er hat absolut unsere Rettung, unsere Erlösung auf seinem Herzen. Er hat absolut Gedanken der Wiederherstellung für uns. Das ist seine Intention mit uns. Und er will uns freisetzen. Ja? Amen? Und das kann man in so vielen Geschichten einfach im Wort Gottes, wie er mit uns handelt, einfach immer wieder erkennen. Und durch Jesus ist eigentlich der Kreislauf dann zum Sündenfall, zur Sünde unterbrochen. Amen? Ja? Durch Jesus ist eigentlich ein Teufelskreis durchbrochen, dass wir nicht mehr müssen da reingehen in das, dass wir von der Freiheit weggehen in die Gebundenheit. Amen? Ja? Es ist wichtig, dass diese Dinge klar sind, dass wir an das denken, wenn wir an den Vater denken. Und er hat uns, ich gehe einfach nochmal ein bisschen durch, einfach über diese, schauen wir uns die Qualitäten des Vaters, das ist so das große Bild, einfach nochmal genau an, was ist da alles drin. Es ist wichtig, dass wir wissen, er hat uns geschaffen, er hat uns gewollt, er hat uns erwählt. Vor Grundlegung der Welt. Nicht jedes Kind, du vielleicht auch nicht, hast es von deinen leiblichen Eltern mitbekommen, du bist gewollt. Ja? Er liebt uns bedingungslos. Er liebt uns zuerst. Ja? Er liebt uns vor allem auch da, wo wir sagen, Gott, ich brauche dich nicht, ich will dich nicht. Da fängt seine Liebe an. Also sie war schon vorher da, aber da zeigt die Liebe Gottes vom Vater seine Größe. Amen. Er freut sich über uns. Der Vater im Himmel ist nie wirklich enttäuscht über dir. Er weiß, er hat gewusst, was wir wählen werden. Er hat es gewusst. Er, ich habe schon gesagt, er sucht mit so einer Leidenschaft die Gemeinschaft mit uns. Er eifert nach uns. Er will uns nahe sein. Ja. Wir haben es halt gesungen, er ist treu. Ja. Er ist beständig, er ändert sich nicht. Er wird seine Versprechen einhalten. Er ist und bleibt, wie er ist. Amen. Er ist wahrhaftig. Das heißt, sein Ja ist ein Ja. Er ist gerecht. Wie viel Zerstörung passiert auch einfach, indem wir von leiblichen Eltern zu wenig Gerechtigkeit erleben. Ja? Wenn wir in unserer Familie von unseren Eltern nicht Gerechtigkeit erleben, wenn wir nicht merken, mein Vater, er kämpft für meine Gerechtigkeit, ja, steht Misstrauen in meinem Herzen. Ja? Er ist gnädig und barmherzig. Ja? Er ist geduldig. Er meint es gut mit uns und er ist großzügig. Er versorgt uns sogar im Angesicht unserer Feinde. Ja? Er kämpft für uns, ich habe es gerade gesagt, denk mal an den Abraham, denk mal an Israel und denk mal vor allem an Jesus, dass er alles gegeben hat für uns. Er dient uns, Jesus als der, der den Vater manifestiert und demonstriert. Was macht er mit seinen Jüngern? Er geht hin und wascht ihnen die Füße. Das ist das Herz des Vaters, das ist der Herzschlag des Vaters. Wiederherstellung, er stellt uns wieder her. Er macht uns wieder heil. Wir sind wieder rein, wir sind heilig und gerecht wiederhergestellt in unseren Zustand als Schöpfung Gottes, als Gemälde, als Kunstwerk Gottes. Wir sind wunderschön gemacht. Wir sind sehr gut. Das war Gottes Urteil über uns. Ja? Er befreit uns und er setzt uns frei. Er befreit uns aus der Gebundenheit, aus der Herrschaft der Sünde und er setzt uns frei. Er setzt uns frei in unsere Berufung, in unsere Identität, in die Dinge, die er für uns vorbereitet hat. Er führt uns und er zieht uns. Er weiß es besser als wir. Ja? Wir haben halt gesagt, da, ja, na, ich glaube, ich weiß besser, was gut ist. Ja. Aber er, eigentlich ein guter Vater, der weiß es eigentlich besser wie die Kinder. Er zieht uns, er schneidet das weg, was keine Frucht bringt. Ja. Oder das, was überhaupt Frucht wegnimmt. Ja. Und er hat die Fähigkeit sogar, Mist in unserem Leben zu Dünger zu machen. Er gibt wirklich, ich habe schon gesagt, er eifert für uns, er gibt wirklich alles für uns. Ich habe schon gesagt, er vertraut uns Menschen, er hat uns vertraut. Und wie die Geschichte weitergeht mit der Wiederherstellung, ist interessant, oder? Wie es weitergeht, er vertraut uns wieder. Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, ja? Und ich setze euch ein an meiner Stelle, ihr seid mein Leib, ja, die das Königreich ausbreiten. Und ihr werdet größere Dinge machen wie ich. Der Vater freut sich, wenn wir erfolgreich sind. Amen. Und er teilt, er liebt es zu teilen. Er hat sich entschieden, einfach diese perfekte Gemeinschaft mit uns zu teilen. Und er teilt seine Herrlichkeit und eben auch seine Herrschaft mit uns. Es gibt noch mehr, aber das ist mal so ein kurzer Überblick, oder? Ist gut zu hören, oder? Eigentlich wissen wir es, aber es ist gut zu hören. Und ich könnte es auch einfach, es ist gut, einfach das anzuschauen, wie ist er wirklich. Weil oft einfach unser Bild vom Vater, unser Bild von Gott nicht wirklich mit dem übereinstimmt, wie er wirklich ist. Weil einfach unser Leben durch so viel Erfahrungen, gegenteilige Erfahrungen geprägt sind. Ich habe das kurz angesprochen, wie ich es erlebt habe, einfach auch mit jungen Leuten, die einfach ganz schwache Vaterschaft, Elternschaft erlebt haben. Das ist so zerstörerisch. Ja? Und aber auch im gegenteiligen Sinn. Also ich habe zum Beispiel einfach kurz von meinem Papa, ich habe das Privileg, einfach sagen zu können, ich bin sehr dankbar für meine Eltern. Sie sind nicht perfekt, aber ich habe einfach vieles mitnehmen können. Und eine Sache, einfach so ein Beispiel, einfach um nochmal zu mehr erfassen zu können, wie wichtig Vaterschaft ist. Mein Vater zeichnet aus, er ist sehr großzügig. Ja? Und er ist gerne großzügig. Und ich habe das miterlebt, ich bin sein Kind, ja? Und ich habe später festgestellt, hey, es ist interessant, mir fällt es nicht schwer, großzügig zu sein. Ich sehe andere Leute, die tun sich schwer, großzügig zu sein. Und ich weiß, das ist einfach das, weil ich geprägt bin von dem, was ich erlebt habe. Ich habe erlebt den Segen, der in der Großzügigkeit ist. Ja? Und dann ist es für mich leicht, großzügig zu sein. Wirklich leicht. Ja? Und natürlich auch einfach in die andere Richtung. Wir wissen, dass es einfach sehr zerstörerisch ist, wenn Enttäuschung, wenn ich Enttäuschung erlebt habe, wenn ich Unfreiheit erlebt habe, wenn ich Vaterschaft erlebt habe als Kontrolle, als Manipulation, als Unterdrückung, als repressive Herrschaft, wenn ich Vaterschaft erlebt habe als Bevormundung, wenn ich Vaterschaft erlebt habe als Ungerechtigkeit, wenn ich Vaterschaft erlebt habe als Egoismus, als Missbrauch oder als verlassen werden, wenn in mir Angst groß geworden ist durch die Vaterschaft, wenn in mir Mangel groß geworden ist durch Vaterschaft, wenn in mir Bitterkeit groß geworden ist durch Vaterschaft. Ihr habt vielleicht unterschiedliche Voraussetzungen, ja? Aber es ist wichtig, einfach auch mal einfach festzuhalten, dass unsere Erfahrungen erprägen unsere Erwartungen, oder? Meistens. Ja? Und es ist wichtig, dass wir einfach auch sagen, okay, hey, lass uns auch einfach mal schauen auf das, was hat meine Erwartungen geprägt, was hat mich, wie habe ich Vaterschaft erlebt? Nicht nur in meiner leiblichen Familie, sondern auch sonst. Vaterschaft passiert ja nicht nur dort, wo mit meinen leiblichen Eltern, sondern Vaterschaft passiert in vielen Kontexten, ja, wo ich jemanden vertraue, wo ich mich unter jemanden drunter stelle, und sage, hey, führ mich oder leit mich oder, ja. Und auch Religion, ja, also wie hat, ich kenne so viele, die einfach in ihrer Erziehung einfach auch dieses Bild gekriegt haben vom Vater im Himmel, als der, mit dem gedroht wird, ja, mit dem versucht wird, dass das Kind das macht, was die Eltern wollen, und dann die Eltern sagen, ja, und dann wird Gott die bestrafen, ja. So weit weg von dem, wie der Vater mit uns wirklich handelt. Ja? Aber das sind Dinge, die uns prägen. Es sind vielleicht auch weniger offensichtlich Dinge, die weit weg sind von der Wahrheit. Ja? Wir müssen davon ausgehen, dass auch die Theologie, von der wir geprägt sind, nicht zu 100% mit dem übereinstimmt, wie Gott wirklich ist. Ja? Und ich habe selber ganz oft müssen einfach so aufdecken an Dinge, durch die ich geprägt bin, die nicht mit dem übereinstimmen, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Also, es macht Sinn, oder? Es ist gut, wenn man mal auch hinschaut, okay, was hat mich wirklich geprägt? Ja? Was haben sich eigentlich für Lügen über Vaterschaft in meine falschen Erwartungen eigentlich in mein Herzen etabliert? Ja? Es ist interessant, oder, dass wir von Neuem geboren werden müssen, oder? Wenn wir Kinder Gottes werden wollen. Ja? Was wären wir, wenn wir neu geboren wären? Wir wären Kinder. Ja? Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir wissen, wir müssen neu lernen. Wir müssen wieder von Null anfangen. Ja? Es ist wichtig, dass wir diese Erfahrungen, die wir gemacht haben, oder machen vielleicht noch, dass wir die nicht ranlassen an unsere Kindschaft mit dem Herrn, mit unserem Vater im Himmel. Amen. Oder es sind Missverständnisse oft einfach, die uns zurückhalten, wirklich in diese Position als Tochter, als Sohn des perfekten Vaters reinzugehen. Es sind oft so einfach auch so Verdrehung, falsches Verständnis, zum Beispiel von Gottes Souveränität haltet viele zurück, wirklich dem Vater zu vertrauen, dass es gut ist. Also dieses Thema, zum Beispiel diese Frage, warum lässt Gott Leid zu? Ja? Und das blendet diese Realität eben aus, dass Gott, der Vater, uns diesen Schlüssel, diese Verantwortung auch für die Erde gegeben hat, füreinander und für die Schöpfung. Und wir haben das, wir sind fahrlässig gewesen damit. Diese Frage blendet das aus. Wir müssen festhalten, dass Gott durch das, dass er Freiheit so liebt, dass er Freisetzen so liebt, dass er Teilen so liebt, war bereit, seine Souveränität zu beschneiden. Ja? Auch wenn er allmächtig ist, aber er hat gesagt, ich vertraue euch. Ja? Das gehört jetzt euch. Ihr dürft herrschen und habt Verantwortung dafür. So, es gibt so oft so Verdrehungen einfach, das uns hindert dann, weil wenn wir davon ausgehen, dass alles, was passiert, mit Gottes Willen übereinstimmt, dann haben wir ein Problem, oder? Wirklich davon auszugehen, dass der Vater ein guter Vater ist. Ja? Wir müssen wissen, dass Gott seine Souveränität in gewissem Maß beschnitten hat, um Beziehungen einzugehen mit uns. Amen? Oder falsches Verständnis von der Furcht Gottes. Ja? Weil wir wissen, in der Liebe hat was gar keinen Platz? Angst. Ja? Und es ist ein bisschen verwirrend, wenn man von der Furcht Gottes spricht und wir eigentlich wissen, die perfekte Liebe, die treibt die Furcht oder die Angst aus. Ja? Deswegen müssen wir richtig verstehen, was bedeutet die Furcht Gottes. Ich versuche es immer so, weil es kann nie die Furcht sein, oder? Die zum Beispiel Adam und Eva gehabt haben. Sie haben sich versteckt. Das ist nicht Furcht Gottes, das ist Gottes Furcht, das ist Scham. Das ist die Scham, die Sünde wirkt. Ja, dass wir, Sünde will uns immer wegtreiben vom Vater. Ja. Echte Gottesfurcht, sage ich, ich formuliere es so, kann es anders formulieren, heißt, ihn so zu sehen und ernst zu nehmen, wie er wirklich ist, wer er wirklich ist. Also entsprechend darauf zu reagieren, wer er ist. Oder andere Dinge, falsches Verständnis von Freiheit, gerade in unserer westlichen Welt ist unser Verständnis von Freiheit sehr, 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 sehr geprägt von Unabhängigkeit. Oder? Also es ist, auch wenn du das Synonym eingibst, kommt gleich mal daher, Unabhängigkeit. Ja? Echte Freiheit ist nicht Unabhängigkeit. Ja? Also echte Freiheit beinhaltet die Fähigkeit, anderen vertrauen zu können, sich verletzlich zu machen. Das ist echte Freiheit. Oder würdest du sagen, Gott ist nicht frei? Lebt Gott in Freiheit? Lebt der Vater in hundertprozentiger Freiheit? Ja. Und er hat sich verletzbar gemacht. Ja? Echte Freiheit schaut oft anders aus als wie unser Verständnis, unsere erste Assoziation von Freiheit. Ja? Echte Freiheit heißt die Fähigkeit, reif zu lieben, ja, mit göttlicher Liebe. Das ist echte Freiheit. Da hängt oft auch dann ein falsches Verständnis von Unterordnung zusammen. Ja? Also es ist ein spannendes Thema. Unterordnung ist ja auch massiv. Also wenn du jetzt auf die Straße gehst und die Leute so interviewst, ja, was assoziierst du mit dem Begriff Unterordnung? Ich wette mit dir, da kommt zu 99% kommen negative Assoziationen. Ja? Würdest du mit mir übereinstimmen? Und ich glaube auch, dass wir diesen Begriff wieder reinwaschen müssen, heiligen müssen in unserem Denken. Ja, weil Gott als Vater Vaterschaft funktioniert nur mit Unterordnung. Ja? Vaterschaft funktioniert nur, wenn du Vertrauen schenkst. Ja? Jemanden, die zu führen, die zu leiten, die freizusetzen, was auch immer da drin ist. Ja? Und Unterordnung bedeutet eigentlich immer in erster Linie zu vertrauen. Unterordnung bedeutet nicht, das ist unterordnen kann ich mich. Ja? Unterordnen hat nie was mit repressiver Herrschaft zu tun. Das ist vielleicht unsere erste Assoziation. Unterordnen, ich kann sagen, ich vertraue dir für diese Sache, für mein Leben. Ja? Wenn ich einem Mechaniker mein Auto in die Garage stelle, hat was mit Unterordnung zu tun. Ja? Ich gebe ihm das und ich vertraue, dass er das richtig macht. Ich liefere mich dem aus. Oder? Ja? Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass eigentlich Unterordnung was ganz, 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 ganz was Gutes ist. Das ist interessant, also ein ganz wichtiges Kapitel über Unterordnung ist im Epheser 5, ja, könnte man auch nochmal irgendwie predigen drüber. Passt eigentlich auch zum Vatertag, ja, vielleicht reden wir ganz kurz ein bisschen Zeit, ich muss ein bisschen Gas geben, aber ich finde es wichtig, einfach auch, dass es ist so wichtig. Echte Unterordnung macht uns ganz. Also im Epheser 5, davor steht einfach das Ganze, das erklärt der Paulus, wie der Leib funktioniert, wie wir einander brauchen. Dass wir ganz sind als Leib. Ja? Er sagt da, der Paulus sagt da, der Mann ist nicht ohne die Frau und der Frau ist nicht ohne den Mann. Und dann sagt er eben im Epheser, es fängt an, ordnet euch einander unter. Ja? Wir brauchen das, wir brauchen Unterordnung, dass wir ganz werden als Leib, als Gesellschaft, als Familie, als Ehepaar. Ja? Und dann, was heißt wirklich, also reden wir kurz noch über das, oder? Unterordnung Mann und Frau. Er sagt, wie sollen wir als Männer mit unseren Frauen agieren? So wie Christus die Gemeinde liebt, steht da dann im Epheser 5. Kannst du das nachlesen? Epheser 5. Mit der Liebe, mit der hingebungsvollen, bedingungslosen, leidenschaftlichen Liebe sind wir als Männer, das dürft man halt hören, ja, wir Männer sind herausgefordert, befähigt durch Jesus unsere Frauen zu lieben. Ja? Und die Frauen, dass sie sich unterordnen, wie Christus, wie die Gemeinde Christus sich unterordnet. Ja? Jetzt nochmal einfach auf die Männer, bleiben wir noch ein bisschen bei den Männern. Was macht denn Jesus mit der Gemeinde? Ja? Herrscht er über sie, hält er, dass sie klein, macht er sie irgendwie unwichtig, sagt er, du da hinten irgendwo rum, ja, mach das da, aber den Rest mach ich, macht er nicht. Ja? Das, was macht Jesus mit der Gemeinde? Er setzt sie frei, er macht sie, er befähigt sie. Ja? Und er geht sogar einen Schritt zurück und sagt, ihr macht größere Dinge wie. Ja? Und einfach zu euch Frauen, darf ich das noch kurz sagen, wir Männer, wir brauchen das auch, dass ihr uns vertraut. Ja? Jesus, so wie Jesus das braucht, dass wir als Leib ihm vertrauen. Ohne das kann er uns auch nicht freisetzen. Ja? Also ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt und setzt sie frei, eure Frauen, wie Christus uns als Leib freisetzt. Und ihr Männer, ihr Frauen, ich lade euch ein, auch den Männern, auch wenn sie nicht perfekt sind, zu vertrauen. Das setzt uns Männer auch frei. Ja? Es gibt nichts Schwieriges, als eine Frau zu lieben, die ihre Stacheln des Misstrauens ausgefahren hat. okay, geben wir noch ein bisschen Gas einfach. Mhm. Nur um auf so eine Sache, die verdreht sein kann, einfach ein falsches Verständnis von geistlicher Reife oder falsches Verständnis von falsche Einordnung von Gehorsam. Gehorsam ist nicht das Endziel des Vaters. Gehorsam ist so ein Zwischen, so eine Brücke. Ja? Was ist besser? Dienst nach Vorschrift oder leidenschaftliche Hingabe? Was hättet ihr lieber? Wahrscheinlich leidenschaftliche Hingabe, oder? Ist besser. Reife Liebe macht nicht Dienst nach Vorschrift. Reife Liebe erwählt, entscheidet sich, gibt sich leidenschaftlich hin. Ja? Und wir haben ein neues Herz. Wir haben ein neues, die Gesinnung von Jesus als seine Kinder. Amen? Ja, alles Wort Gottes. Tut mir leid, dass ich heute nicht alle Bibelstellen sage, aber ihr hört es vielleicht, es kommt doch ein bisschen da, von da. Wir haben reife Liebe, ja? Ein gereiftes Kind Gottes, das tragt den Herzschlag Gottes in sich drinnen, ja? Und Gottes Ziel ist uns nicht dorthin zu bringen, wo wir die ganze Zeit fragen, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich links oder rechts oder das oder das? Wir brauchen das natürlich als Kinder, wir brauchen das, dass wir uns unter die Leiterschaft Gottes stellen und dass wir sagen, Gott, du weißt es besser, ich weiß nicht wohin. Aber es ist nicht Gottes Endziel mit uns, ist nicht Gehorsam, sondern das, dass sein Herzschlag in uns schlägt und wir wissen, was der Vater will. Ja? Und wir liebend gerne einfach so leben, dass es dem Vater ehrt und ihm gefällt. Amen? Epheser 5, das muss ich doch nochmal lesen da. Epheser 5 ist nämlich ganz ein guter Vers. Zeit rennt. Ein bisschen, aber ein bisschen machen wir noch. Geht's noch? Epheser 5, 1 nämlich. Der erste Vers da. So seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder. Und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat. Als Gabe und Opfer für Gott zu seinem lieblichen Geruch. Das ist Liebe. Ja? Amen. Jetzt der springende Punkt. Alles Wissen über Gottes Güte und seine Freundlichkeit. Jetzt haben wir viel angeschaut. Ja? Es nützt uns gar nichts. Es bleibt ohne durchdringenden Effekt, wenn wir ihm nicht für das vertrauen. Nochmal, alles Wissen über Gottes Güte und seine Freundlichkeit nützt uns nichts. Es bleibt ohne durchdringenden Effekt, wenn wir ihm dafür nicht vertrauen. Und das ist, ich glaube, das ist das, was Gott heute einfach an uns herausfordert. Ich bitte euch, mir wirklich zu vertrauen. Psalm 37. So guter Psalm. Lesen wir ein bisschen, was Kindschaft bedeutet. Ja? 37, Vers 3. Vertraue auf den Herrn. Vers 4. Habe deine Lust am Herrn. Was wird er machen? Er wird dir geben, was dein Herz begehrt. So ist der Vater. Ist das gut? Wahnsinn, oder? Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Es ist nämlich nicht so leicht, wirklich Gott zu vertrauen, dass er es gut macht mit uns. Das zu wissen, die Theologie richtig beieinander zu haben, das ist das eine. Aber in unserem Herzen das zu glauben, zu vertrauen, das ist was anderes, oder? Das so wie es im 1. Petrus 5 steht. Demütige dich unter die mächtige Hand Gottes. Und er wird dich erhöhen zur rechten Zeit. Er weiß, wann die richtige Zeit ist. Und was heißt demütigen? Heißt, ihm zu vertrauen. Für mich ist das größte Beispiel ist der Abraham. Und der macht genau Psalm 37. Er hat eine riesen Verheißung auf sein Leben. Ja? Eine riesige Nachkommenschaft, durch die wir die und die ganze Welt segnen. Ja? Und er hat selber probiert, hat nicht funktioniert, wisst ihr gar, mit Ismael und so weiter und so fort. Ja. Hat ein bisschen länger gebraucht und einfach Gott hat auch sein Vertrauen herausgefordert über die Länge der Zeit. Aber dann schenkt er der Sarah, was nicht, 99 oder so war sie, einen Sohn. Ja. Das heißt, der Isaac ist das, der Inbegriff der Erfüllung der Verheißung, ja. Die Erfüllung von seiner Berufung eigentlich. Ja. Und dann geht Gott her und sagt, und jetzt gehst du hin und jetzt gehst auf den Berg und jetzt killst deinen Sohn. Ja. Jetzt gehst auf den Berg und killst das Ganze, was über dir, diese Prophezeiung, die du gerade empfangen hast. Ja. Was macht er? Er legt das ist so stark. Ja. Das ist so stark. Was für Vertrauen da drinnen ist, einfach, dass er sagt, und ich vertraue dir, dass du trotzdem, du stehst zu deinen Verheißungen, du kannst den wieder lebendig machen. Wissen wir dann, lesen wir im Hebräer, dass er den Glauben gehabt hat. Ja? Und das ist echt, das ist stark, oder? Schauen wir uns ein bisschen an, was, einfach nochmal, ein bisschen den Geschmack, ja, der Sohnschaft. Und der Geschmack dessen, wenn wir nicht in der Sohnschaft Gottes sind, wenn wir nicht in der Sohnschaft Gottes sind, sind wir automatisch, wir leben als Waisenkinder. Als Knechte. Ja? Kannst du es lesen? Also, Ruhe und Frieden ist in der Sohnschaft. Es ist auch so gut, wenn wir diese Lasten, ja, diesen Stress, dass wir wirklich unsere Berufung, dass wir da drin sind und dass wir, was machen wir uns an Stress, ja, in unserem Leben, indem wir versuchen, gut zu sein und auch das, die Lasten, die Leute zu uns tragen und das war wichtig und das alles laden wir uns auf, ja. Gottes Last, die des Vaters, das ist leicht, ja. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ja? Und da ist so viel Ruhe und Frieden drinnen, übernatürlich. Ja? Gesättigt sein, er ist wirklich genug. In ihm ist so viel Freude, in ihm ist so viel Kraft, ist Selbstbeherrschung, ja? ist Hoffnung, ist Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe, Sicherheit, Geborgenheit, Leben in der Fülle. Und da drüben schaut es ein bisschen anders aus. Und wir kennen das aber auch, oder? Kennen Sie das? Zumindest ein bisschen davon. Unruhe, Stress, Unfrieden, Sorgen, Angst, Mangel, Angst zu kurz zu kommen, Selbstmitleid, Bitterkeit, Depression, Kraftlosigkeit, Lähmung, Fremdbestimmtheit, Opfersein, ja? Hoffnungslosigkeit, Gebundenheit, Verdammnis, Scham, Selbstzentriertheit, Angst, Unsicherheit, Tod. Ist offensichtlich, oder? Also wenn wir uns entscheiden können, fällt uns die Wahl nicht schwer, oder? Und trotzdem, manchmal erleben wir doch auch diese Dinge da, oder? Aber Leute, ich sage das zu mir auch, gell? Ja, ich kenne das auch da drüben. Das ist unser Erbe. Zu dem sind wir berufen, es an in dem zu gehen, das zu tragen, das anzuhaben. Ist das nicht gut? Der Paulus, der betet so leidenschaftlich, ich wünsche mir das so sehr, dass ihr erkennt, ja, zu was ihr berufen seid, euer Erbe, die Länge, die Breite, die Höhe, die Tiefe von seiner Vaterliebe. Weil das entscheidet wirklich, wie wir unterwegs sind. Ja? Und macht es Spaß, jemanden zu treffen, der da drin ist? Macht es Spaß, jemanden, der gerade seine Selbstmitleidsparty feiert, der gerade, wo die Bitterkeit nur so übersprudelt, wo die Angst und die Sorge und der Zorn regiert? Oder macht es Spaß, mit jemandem unterwegs zu sein, jemandem zu begegnen, der gesättigt ist, der genug hat, der im Namen Frieden drin ist, ja, der Freude trägt, Hoffnung? Gibt es was Grausliches, als jemanden zusammen zu arbeiten, der keine Hoffnung hat? Das ist furchtbar. Ja? Ich möchte uns einfach ein bisschen hungrig machen für das. So. Haha, ein bisschen war noch, aber. Aber ich spüre es, oder? Wo Gott uns hinbringen möchte. Und ich glaube einfach, dass Gott uns ruft. Ja? Er wartet. Denkst du an das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Er ruft beide. Das ist eigentlich das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, oder? Der eine geht in Rebellion, ja, sagt, ich brauche dich nicht, ich möchte, dass du tot bist, gib mir dein Erbe, ich mache es allein. Und fällt auf die Schnauze. Und der andere ist eigentlich der ja treu ist ja im Haus Gottes, ja, im Haus des Vaters. Ja. Und der aber nicht in diesem Reichtum, in diesem Erbe lebt. Er lebt eigentlich wie ein Knecht, lesen wir. Ja. Und der Vater, der wartet auf uns. Ist egal, ob du irgendwo in Rebellion, also ohne Gott, in Feindschaft mit Gott unterwegs bist, oder ob du in Religion einfach versuchst, die Anerkennung von Vater zu verdienen mit dem, was du machst. Er möchte dich frei machen. Er möchte, das ist echte Freiheit. Ja? Zu wissen, wer ich bin. Und das ist so cool, dieses Bild, oder? Vom Felsen. Das ist genau das. Und wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Ja? Und es ist so cool auch zu hören, wie der Paulus redet, oder, über diese Dinge. Er sagt, wenn Gott für uns ist, was kann gegen uns sein, wenn wir das haben? Und später sagt er dann, wir werden abgeschlachtet, wir werden verfolgt, wir werden abgeschlachtet wie Schafe. Aber das raubt, das trennt uns nicht von der Herrlichkeit Gottes. Das trennt uns nicht von unserem Erbe. Ist das nicht gut? Seid ihr bereit, noch mehr wirklich das vom Konto, was wir eigentlich haben, abzuheben? Ja? Es reicht nicht, wenn wir es am Konto liegen haben, unser ganzes Erbe. Wir brauchen das. Wir müssen das tragen. Wir müssen da drin gehen. Ja? Es ist so schön, wenn wir leben drin in dieser Geborgenheit, in dieser Sicherheit, in diesem Wissen. Gott bereitet jeden Tag die Werke vor für uns. Er sorgt für uns. Wir sind angenommen. Ich brauche nicht rumlaufen und um Anerkennung hecheln bei anderen Menschen. Ich brauche das nicht, dass andere Leute mich richtig behandeln. Das ist echte Freiheit. Das ist echte Sohnschaft.